Ja, der Freddy Otto ist heute da. Sehr schön, dass du da bist. Und hat gesagt, es geht um Epheser 4, den Vers 29 vor allem. Und ich möchte mal den Abschnitt lesen, wo, ja, aus Epheser 4, ab dem Vers 17 bis zum Vers 32. Also Epheser 4, 17 bis 32. Dies nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd im Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausübung jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat.
Ja, redet, was gut ist. Das ist das Thema heute Morgen. Redet, was gut ist. Und wir haben den Text ja schon gehört. Ich darf aber nochmal wiederholen. Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Segen bringe denen, die es hören. Ich möchte diesen Vers um eine Bibelstelle in Jakobus ergänzen. Da heißt es: Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden oder wisst, dass ihr desto strengeres Urteil empfangen werdet. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir damit ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll so nicht sein. Lässt doch auch die Quelle aus einem Loch süßes oder bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Die Zunge, das heißt die Sprache, die wir haben, ist dieser Körperteil und dieser Bereich in unserem Leben, mit dem wir Menschen am meisten sündigen. Mit dem wir am meisten sündigen. Unser Bibeltext sagt sogar ganz konkret: Lasst kein einziges hässliches Wort aus eurem Munde gehen. Kein einziges hässliches Wort. Wir wollen das oft nicht wahrhaben, aber die Zunge hat Kriege ausgelöst, hat Lug und Betrug hervorgerufen, viel Herzeleid, Ehen getrennt und die Zunge hat Gemeinden zerstört. Das Reden, die Sprache ist der anfälligste Bereich in unserem Leben. Und der Satan macht sich diesen Bereich ganz besonders zunutze. Es gibt ja diesen zutreffenden Satz, in vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Wenn unsere Zunge nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Weingeist oder irgendeinem anderen Geist bewegt wird, dann kommen oft die törichten und verletzendsten Wahrheiten ans Tageslicht. Durch unser Reden offenbaren wir nämlich auch unser Denken. Jesus hat in Matthäus 15 gesagt, merkt ihr nicht, dass alles, was zum Munde hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube geleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das macht den Menschen nicht unrein. Schon in der Schule haben wir gelernt, und ich denke, auch die Jüngeren heute unter uns lernen das noch, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, wir alle kennen das. Ist aber nur die halbe Wahrheit. Wie bei so vielem, was wir Menschen produzieren. David sagt zu seinem Sohn Salomo, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen. Und er versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Das heißt, Gott weiß, was tatsächlich in uns ist. Natürlich, unsere Gedanken vor Menschen sind frei. Vor Gott aber können wir nicht einen Gedanken verbergen. Menschen können nicht in uns hineinsehen. Aber unser himmlischer Vater, der kann es nicht nur, er tut es auch. Zu dem bekannten englischen Prediger Spurgeon kam einmal eine Frau und sagte zu ihm, es ist nicht in Ordnung, Herr Pastor, dass Sie einen so langen Schlips tragen, der auch noch viel zu bunt ist. Darf ich abschneiden, was zu lang ist? Spurgeon sagte nur zu, liebe Frau. Sie ging hin und schnitt den Schlips ab. Danach fragte Spurgeon, darf ich bei Ihnen auch etwas abschneiden? Sie konnte ja schlecht Nein sagen. Er hatte ja gesagt, sie konnte schlecht Nein sagen. Daraufhin sagte Spörtchen zu ihr, strecken Sie bitte Ihre Zunge raus, die ist entschieden zu lang. Genau so ist es. War es bei der Frau. Wir wollen uns aber heute nicht nur mit den negativen Seiten des Redens und der Zunge befassen, also mit dem, was wir nicht tun sollten, sondern mit den positiven Seiten. Sonst geraten wir nur ins Schimpfen und die Liste der üblen Bemerkungen wäre lang. Wir würden heute nach Hause gehen und wir hätten kein wirklich gutes Gefühl. Das war nicht die Absicht des Paulus, den er in seinem Brief an die Epheser verfolgte. Es war auch nicht die Absicht des Heiligen Geistes. Und es sollte auch nicht meine oder unsere Absicht sein, sondern wir wollen heute auf das hören, was gut ist. Und das führt mich zum ersten von drei Gedanken. Redet, was gut ist. Was ist gut? Gut sind Worte, die uns helfen. Gut sind Worte, die eine Bedeutung haben für Zeit und Ewigkeit. Zu Jesus trat ein junger Mann und sagte, Meister, was soll ich tun, Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Wir kennen die Geschichte. Und Jesus sagt zu ihm, was fragst du nach dem, was gut ist? Gut ist doch nur ein einziger. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Dann kommt eine ganze Liste und dann sagt der Jüngling schließlich, das habe ich alles gehalten von Jugend an, was fehlt mir noch? Und Jesus sagt, willst du vollkommen sein? Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als die Jünger das hörten, entsetzten sie sich und sprachen, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Gut ist nur einer. Weshalb heißt das Neue Testament Evangelium? Weil es Gottes Gutes, Frohes und Frohmachendes, Heilendes, Helfendes und Segnendes Wort an uns Menschen ist. Gut ist das, was durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Würden wir unser Reden im Licht des Heiligen Geistes prüfen, bei jedem Satz, den wir sagen, bei jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, ich glaube, wir würden viele Dinge nicht aussprechen. Wir würden uns sogar für unsere Gedanken schämen. Würden wir überlegen, ob Jesus gerade das, was wir sagen wollen, selbst sagen würde? Wir würden uns eher die Zunge abbeißen, als unseren Gedanken aussprechen. Wir alle wissen, wie viel unnötige und unsinnige Worte wir im Laufe eines Tages aussprechen und wie gering die Anzahl der guten Worte bei unserem Reden ist. Ich erzähle zum Beispiel gerne Witze, weil Lachen gesund ist und weil ich glaube, dass Gott es liebt, wenn wir lachen. Er hat nichts dagegen. Ich habe, als ich noch nicht gläubig war, nie verstanden, warum die Christen in unserer Familie, dazu muss ich sagen, mein Vater hatte 3 Schwestern, die sehr fromm waren, ein bisschen sehr fromm, etwas überkantitelt, wie man so sagt. Aber die liefen immer sehr verbiestert rum. Ich habe das nie verstanden, warum die als Christen so verbiestert rumliefen. Dazu kam, dass auch viel unchristliches Verhalten so im Alltag dann zutage trat. Man ging sonntags in die Kirche, am Montag mit der Mistgabel aufeinander los. Also es war etwas schwierig in meiner Familie, sage ich mal. Und irgendwann habe ich mich mal zu dem Satz hinreißen lassen, da muss ich dazu sagen, war ich aber noch nicht gläubig. Wenn ihr in den Himmel kommt, dann will ich dort nicht hingehen, ich will euch nicht begegnen und nicht so säuerlich sein wie ihr, wenn ihr in den Himmel kommt, dann ist der Platz nicht da, dann gehe ich lieber woanders hin. Habe ich wörtlich gesagt. War ich aber noch nicht gläubig, muss ich dazu sagen. Heute würde ich das anders sehen, revidiere mich auch, entschuldige mich auch, aber es war der Satz. Es war mir aber eine Hilfe, Menschen zu begegnen, die so erfrischend anders waren, die ein fröhliches Christsein lebten, was mir sehr geholfen hat, den Weg zu Jesus zu finden. Und ein ganz großes Vorbild, was mein Leben geprägt hat, war der Leiter vom CVJM, durch den ich letztlich zum Glauben gekommen bin, auch wenn ich mich in der Evangelisation bei Jugend für Christus bekehrt habe. Aber der hat mir geholfen. Das war ein Mann, ich habe mal einen Autounfall gebaut, wir kamen gerade aus einer Disco mit 7 Leuten im Auto, waren ein paar viele, Auto war Schrott. Der hat uns alle abgeholt, hat die Leute nach Hause gefahren und mich zu meinem Vater begleitet und meinem Vater erklärt, warum ich ein neues Auto brauche. Das war christlicher Beistand und christliche Hilfe. Das heißt, mein Vater, der wäre ausgeflippt, aber dadurch, dass der dabei war, hat er kleine Brötchen gebacken. Also das war richtig gut, ja. Und das war ein Typ, der hat uns einmal im Jahr, hat er seine ganze Gruppe, wir waren 12 Jugendliche, hat er eingeladen, jeder konnte sein Lieblingsessen bestellen, die arme Frau musste also 12 Essen machen, für ihren Mann noch eins extra, und die hat also nur noch in der Küche mit 2 Helferinnen gestanden. Da hatten wir noch einen dabei, der hat also als Nachtisch 28 Stücke Schwarzwälder Kirsch verdrückt. Also, aber das war mein Vorbild. Der war über 50, also aus unserer Sicht, wir waren ja damals so 16, 17, der war aus unserer Sicht schon scheintot, so wie ich heute bin. Und ja, so ist es halt, wir gehören schon zu den Gruftis. Aber das hat mich angesteckt und das hat mein Leben geprägt und das hat mich froh gemacht. Und das hat mich letzten Endes auch zum Glauben geführt. Das hat mir gezeigt, dass Gott anders ist als diese gräßgrämige, fromme Mischpoke, sage ich mal, die da rumgelaufen ist und nicht in Wirklichkeit das gelebt hat, was sie eigentlich immer sonntags gesungen hat. Das war mir eine große Hilfe, dass ich solche Leute kennengelernt habe. In der Zwischenzeit muss ich sagen, bin ich froh, wenn wir uns alle im Himmel wiedersehen, auch die, die ich jetzt so ein bisschen auf die Schippe genommen habe, die werden es mir verzeihen, sie wissen, wovon ich geredet habe. Im Himmel kommt das ja alles zum Sprache. Aber wir durften lachen, wir durften fröhlich sein. Ich gebe aber auch zu, dass ich im Laufe meines Lebens manchen Witz erzählt habe, auf den ich heute nicht mehr stolz bin. Muss ich also auch sagen, wo ich also eher mit den Wölfen geheult habe, anstatt mich zu outen und dagegen zu halten. Gerade auf Friedhöfen, also hinter den Kulissen, da bei den Mitarbeitern, ich bin ja viel auf dem Friedhof rumgelaufen und mache es ja auch heute noch. Sie würden erstaunt sein, wie viele Witze da vor der Beerdigung gemacht werden. Also das ist nicht so heilig, wie es aussieht. Also auf alle Fälle, da heult man dann schon mal eher mit den Wölfen mit, um nicht so direkt daneben zu treten, sage ich mal. Da habe ich auch nicht geredet, was gut ist, was vom Heiligen Geist kam. Und diese Worte kamen nicht vom Heiligen Geist. Ich will hier nicht den Eindruck erwecken, als sei bei mir jetzt alles so heilig gewesen und ich hätte das alles so perfekt beherrscht. Ich habe da oft auch an dieser Stelle versagt. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Da bin ich nicht besser als irgendjemand anders. Ich habe manches geredet, was nicht gut war. Ich habe auch nicht immer die Wahrheit gesagt, sei es, um mir Vorteile zu verschaffen oder Nachteile zu vermeiden. Das ist ja oft der Grund der Lüge. Aber es ist eine interessante Frage, wer ist eigentlich zum Beispiel ein Dieb oder ein Lügner oder ein Ehebrecher? Nicht nur der, der es tut, sondern im Grunde genommen sogar der, wenn er die Gelegenheit dazu hätte, es tun würde, wenn er denn könnte. Merkt ihr, das geht eigentlich viel tiefer, geht eigentlich viel weiter. Nicht nur die Tat als solche ist verwerflich, sondern wenn ich also weiß, den würde ich jetzt bescheißen, wenn ich könnte, dann würde ich es auch tun. Dann ist das schon genauso, als ob ich es getan hätte. Das muss man einfach mal klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Die Leute wissen heute gar nicht mehr, was Sünde ist. Ich habe mich furchtbar aufgeregt, als in diesen Talkshows, da, als der Uli Hoeneß, den ging es da, unseren bekanntesten Steuersünder in der Zwischenzeit, und auch wohl den größten Steuersünder, den wir erlebt haben, da hat einer von diesen Talk-Teilnehmern gesagt, das war wohl, glaube ich, bei Anne Will oder irgendwo, das war keine Sünde, sondern eine Straftat. Da habe ich gesagt, hat er noch einen Riss in der Schüssel? Jede Straftat ist eine Sünde. Muss man doch mal ganz klar sagen. Jede Straftat ist eine Sünde. Und letztlich vor Gott jede Sünde auch eine Straftat. Man kann das doch nicht auseinanderreißen, sagen, als ob jetzt das Strafgesetzbuch höher stände als das Wort Sünde. Das wird alles dann, da wird im Grunde genommen die biblische Wahrheit so geschrumpft, dass man gar nicht mehr weiß, was eigentlich Sünde ist. Und das ist das Bittere in der heutigen Zeit. Wir leben nur noch vom lieben Gott. Was Sünde ist, weiß schon keiner mehr. Und wenn man da reden wir nicht drüber, dass, wir sind ja letztens alles kleine Sünderlein. Es war immer so, ja, Willi Milowitsch. Keiner weiß mehr, dass wir vor Gott einmal mit unserem Leben Rechenschaft ablegen müssen. Sünde muss auch vor Gott bekannt werden. Und wenn man einen anderen dadurch geschädigt hat, dann muss man auch um Vergebung bitten. Das ist nicht einfach, aber richtig, damit das Schlechte, das wir angerichtet haben, wieder gut wird. Redet, was gut ist. Und das führt mich zum Zweiten. Redet, was euch auferbaut. Ist auch in unserem Text zu finden. Es geht dabei um Wahrheit und Aufrichtigkeit und um Liebe. Es geht nicht um Lüge, es geht nicht um Verschleiern, sondern um Dinge, die uns Mut machen. Mein Nachfolger in der Gemeinde Hofheim, Pastor Arthur Wiebe, hat eine Predigtreihe zurzeit über Nehemia angefangen und hat das unter das Thema gestellt, unter die Überschrift gestellt, Baustelle Leben. Und da hat er in seiner ersten Predigt, wo ich dann dabei sein konnte, gesagt, die Mauern Jerusalems waren zerbrochen und auf die Frage, wie geht es den Juden in Jerusalem, kam eine negative Antwort, eine schlechte Nachricht. Und durch die ganze Predigt zog sich dann der Gedanke, schlechte Nachrichten geben wir in die Hand Gottes und wir wenden uns deshalb nicht von Gott ab. Wir geben schlechte Nachrichten in die Hand Gottes. Das ist das, was ich auch immer getan habe, gerade in der letzten Zeit. Ich habe viele Dinge, die dann plötzlich negativ waren, in die Hand Gottes gelegt. Und dann ging es. Mit Gottes Hilfe ist vieles möglich. Alles möglich eigentlich. Das, was uns den Weg zu Gott weist, baut uns innerlich auf. Und so geht es mir, so geht es jedem. Das, was uns den Weg zu Gott weist, baut uns innerlich auf. Mein ehemaliger Direktor im Bibelseminar, Wilfried Naujoks, hat einmal gesagt, den wunderbaren Satz gesagt, ich weigere mich, die Anfechtungen in meinem Leben aus der Hand des Satans zu nehmen. Ich nehme sie lieber aus der Hand meines guten Gottes, meines himmlischen Vaters. Ich weigere mich, die Anfechtungen in meinem Leben aus der Hand des Satans zu nehmen. Ich nehme sie lieber aus der Hand meines guten himmlischen Vaters. Darum geht es, dass wir diese Wende schaffen in unserem Leben. Das, was uns aufbaut in unserem Glauben, genau das ist gut. Ich habe schon mal in Gemeinden gesessen, da war der Besuch ein bisschen dünn. Und was macht der Gemeindeleiter oder auch der Prediger, je nachdem, wer die Verantwortung hatte? Er beschimpft die wenigen, die gekommen sind. Soll doch froh sein über den, der da ist. Ich meine, ist das irrational, oder? Ich freue mich doch über jeden, der da ist. Und hack nicht noch auf denen rum und beschimpfe die, die da sind, und meine die, die nicht da sind. Die hören es doch nicht. Meine Frau sagt immer, wenn ich im Auto sitze und schimpfe, der andere hört es ja nicht. Ja, hat sie recht, ja, stimmt. Ich habe das auch noch nie verstanden. Denn vor Gott zählt ja doch nicht die Masse, es geht doch nicht um die Menge, es geht doch nicht darum, wie viele Leute letztlich hier sind. Es geht doch immer vor Gott um den einzelnen Menschen, es geht um dich und es geht um mich. Es geht um uns, als einzelne Persönlichkeiten. Die Älteren werden Leo Janz noch kennen, hat ja mal hier in Frankfurt evangelisiert. Leo Janz hat mal gesagt, als man ihm Massenbekehrungen vorgeworfen hat, bei Gott gibt es keine Massenbekehrungen, sondern es gibt nur der einzelne Sünder, der seine Knie vor Gott beugt und um Vergebung bittet. Es gibt nur den einzelnen Menschen, es gibt nie die Masse. Es gibt kein Kollektiv, sondern vor Gott stehen wir alle ganz persönlich. Der schon erwähnte Direktor im Seminar war ein Mensch, der aufbauen konnte. Im Seminar war natürlich Rauchen strikt verboten. Wer erwischt wurde, floh normalerweise raus, weil es nach Ansicht der Schulleitung nicht zum Christsein gehörte, dass man rauchte. Nun komme ich aus dem Kreis Wittgenstein, heute Kreis Siegen-Wittgenstein. Und dort gehörte es so in den 60er Jahren zum guten Ton, dass man zum Gottesdienst ging, anschließend zum Frühschoppen. Und dann rauchte man sein Zigarettchen oder seine Zigarre oder sein Pfeifchen. Das war einfach der Standard des normalen Siegerländer-Wittgensteiner Christen. Das gehörte einfach dazu. Also kurz und gut, das war noch in mir und ich wurde erwischt von ihm. Ich bekam also einen Termin beim Herrn Direktor und ich war gewiss, der würde mich jetzt feuern. Und was machte er? Seine ersten Worte waren, und saß ich vor ihm, so als kleiner armer Sünder: Bruder Otto, sagte er, ich war ja auch mal gebunden. Und mir rutschte es raus: Bruder Naujox, haben Sie auch mal geraucht? Sagte er, nee, aber ich war gebunden an Trüffel. Da bin ich fast vom Hocker gefallen. Trüffel war mir neu. Also, dass man an Trüffel gebunden sein kann, war mir neu. Auf alle Fälle, aber er hat ganz liebevoll mit mir geredet, am Schluss mit mir gebetet und hat den Mantel der Vergebung und der Barmherzigkeit über mir ausgebreitet. Das war richtig liebevoll. Ich habe das nie vergessen. Ich habe diese Situation nie vergessen. Am Anfang habe ich über ihn gelacht, als er mit seinen Trüffeln da anfing. Da habe ich gedacht, irgendwie daneben. Aber hinterher habe ich verstanden, was er wollte. Er wollte mir einfach die Liebe zeigen, die Vergebung und deutlich machen, wie Jesus handeln würde in einer solchen Situation. Und das kann ich heute voll und ganz nachvollziehen und voll und ganz akzeptieren. Ich habe das mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich wurde nicht gefeuert, er hat mich auch nicht der Seminarleitung ausgeliefert. Ich werde die Liebe, die in seinem Verhalten war, nie vergessen. Nicht lange danach habe ich dann das Rauchen aufgegeben. Meine Frau hätte mich auch nicht als Raucher geheiratet. Da wäre sie ganz gefragt, könnte fragen. Ist ja da heute mal. Ich könnte noch viele Beispiele erzählen von Menschen, die mich aufgebaut haben und denen ich ewig dankbar sein werde. Aber lassen wir es damit gut sein. Redet Gutes und Auferbauendes dort, wo jemand in Not ist. Das ist gerade die Gelegenheit, die ich jetzt im Krankenhaus habe. Wenn ich dann so eine Woche Therapie und so ein bisschen Nachsorge, eine Woche, also praktisch zwei Wochen im Krankenhaus bin, dann habe ich ja immer mal auch wechselnde Bettnachbarn und man kommt ja auch ins Gespräch miteinander. Und da kann man viel Gutes rüberbringen. Man kann wirklich, also es macht Sinn, dass ich da bin. Es ist nicht umsonst. Und man kann selbst in der Situation, kann man etwas weitergeben an andere Menschen. Und das ist gut, das freut mich sogar. Natürlich soll man auch tatkräftig helfen, wo es nötig ist, und keine Sonntagsreden halten, wie das manchmal geschieht, wo man Menschen Hilfe zusagt und sie dann alleine lässt und Hilfe nicht wirklich ankommt. Aber hier geht es um was anderes. Es geht um eine Not, die man äußerlich kaum oder gar nicht sieht, wo wir uns in einem inneren Zwiespalt befinden, vielleicht nicht wissen, welchen Weg wir gehen sollen oder welche Entscheidung in unserem Leben die richtige ist. Manchmal, wenn etwas aus dem Ruder läuft, müssen wir auch unsere Stimme erheben und auf Missstände aufmerksam machen. Die Frage ist nur, wie wir das tun. Tun wir es, indem wir Gutes reden und den Menschen, die wir, wie wir vorher gehört haben, aufbauen, oder wollen wir sie noch ein Stück weiter nach unten drücken und deprimieren? Paulus würde jetzt in gutem Lutherdeutsch sagen, das sei ferne. Denn das ganze gute, aufbauende und notwendige Reden hat ein einziges Ziel, und das hat auch letzten Endes jeder Gottesdienst. Ein einziges Ziel, dem Hörer der Worte und vor allen Dingen auch der Worte Gottes Segen zu bringen, damit die Hörer Anteil an der Gnade haben. Das heißt also, das, was wir heute Morgen tun, geht darum, dass du und ich, dass wir alle miteinander Anteil an der Gnade Gottes haben, dass wir Segen Gottes in unserem Leben erleben und erfahren. Deswegen gehen wir in den Gottesdienst. Nicht, weil wir nur Gemeinschaft brauchen oder so. Das ist alles wunderschön. Es ist auch schön, dass wir einander begegnen. Es ist auch schön, wenn wir miteinander können. Das ist alles gut. Aber das kann ein Hühnerzuchtverein auch. Hier aber geht es um mehr. Es geht um den Segen Gottes und dass wir Anteil an der Gnade Gottes erhalten. Denn was brauchen wir mehr als die Gnade Gottes? Vor kurzem las ich eine sehr nette Geschichte. Ein sehr reicher Mann war gestorben und er hatte eine große Gemäldesammlung namhafter Künstler wie Picasso, Rembrandt, Rubens und anderen hinterlassen. Und er hatte keine Angehörigen, ich spreche nicht vom Gurlitt. Also das ist ein anderer Mensch, lange Zeit in Amerika gewesen. Sein einziger Sohn war im Krieg gefallen. Aber bevor der Mann im Krieg, also sein Sohn im Krieg gefallen war, hatte er für seinen Vater noch ein Bild gemalt. Er hatte für seinen Vater, diesen Kunstsammler und Mäzen und auch reichen Mann, für den hatte er als ein sehr persönliches Bild gemalt. Es kam dann zu einer Versteigerung, weil die Bilder, wer wollte sie haben, was konnte mit dem Nachlass anmachen, man hat sie also versteigert. Und der Auktionator wählte zuerst das Bild des Sohnes. Und das war nun wirklich kein Meisterwerk. Es war nur ein ganz persönliches Bild. Die versammelten Bieter waren aber sehr ungeduldig. Sie wollten unbedingt, dass der Auktionator erst die wertvollen Bilder versteigerte. Und zuletzt sollte dann dieses Bild von dem Sohn drankommen. Aber der Auktionator ließ sich nicht beirren und fragte nach den Geboten für das erste Bild, welches der Sohn gemalt hatte. Zunächst meldete sich überhaupt niemand. Ganz zaghaft kam ein Gebot aus der letzten Reihe. Es war der Gärtner der Familie. Er hatte $100 und er bot $100. Und niemand bot mehr. Er bekam den Zuschlag und die Leute waren froh. Jetzt geht's endlich los. Jetzt kommen die richtigen Bilder. Und der Auktionator sagte, die Auktion ist damit beendet. Es gab einen Riesentumult. Nachdem sich die Menge etwas beruhigt hatte, sagte der Auktionator, es war der Wille des Verstorbenen, dass derjenige, der das Bild seines Sohnes ersteigert, die ganze Sammlung umsonst erhält. Da war mit seinen $100 ein reicher Mann, weil er bereit war, dieses eine Bild zu ersteigern. Und so handelt Gott. Wer die guten Worte des Evangeliums annimmt, wer Jesus folgt, erhält den ganzen Reichtum Gottes. Das müssen wir einfach mal so deutlich sagen. Wer Jesus folgt, erhält den ganzen Reichtum Gottes. Darin liegt seine Gnade für unsere Sünde. Wir haben nichts zu bringen und er gibt uns alles. Das ist der Segen Gottes für uns. Alles andere betrübt den Heiligen Geist, wie wir das im folgenden Vers 30 nachlesen können. Redet, was gut ist, uns aufbaut, was nötig ist, damit sein Segen uns und unsere Mitmenschen erfassen kann. Amen.